Solidarität gefragt. Wir wollen das Thema in verschiedenen Ländern auf die öffentliche Agenda bringen. Zitat Ende. Und das war es jetzt auch mit den Kurznews für heute. Noch ein bisschen Musik. Werdet ihr das Interview hören oder wollen wir das Interview gleich jetzt schon spielen? Ich glaube, wir hören jetzt zuerst mal ein
Lied.
Ein Lied, genau. Nämlich haben wir uns vorhin entschieden für ein bisschen ein ruhiges Lied, weil irgendwie auch heute die Kraft ein bisschen low ist. Deswegen hören wir
Ya Kalbi von Meryem Abdulufa.
أترك جميع الأقوال وأسخى لما قالوا لم فلا تجعل وما أنتظروا نالوا يأتي فرج بي يأتي الفرج بالآن العبد من مولى الحزن واسع الوان كلهم بإذن الله واصبر
So, wir sitzen gerade zu dritt im Studio hier in der Vorproduktion. Ich habe große Freude, sind Lara und Lara bei mir. Sie sind von Piquet Asyl. Piquet Asyl bietet unabhängige und kostenlose Rechtsberatung an für Personen bei einem negativen Asylentscheid oder auch Nicht-Eintretensentscheid. Und ich war an einer Veranstaltung im letzten Jahr von Ihnen, wo Sie über das Dublin-System aufgeklärt haben. Oder was ich da mitgenommen habe, ist, dass Sie eigentlich wie so die letzte Instanz sind für Menschen mit einem aussichtslosen Verfahren, also wie so die letzte Anlaufstelle. Und jetzt freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen. Schön seid ihr hier, Lara und Lara.
Hallo. Ja, danke für die Einladung.
Heute geht es vor allem ein bisschen darum, Piquet Asyl vorzustellen für euch Zuhörenden, die vielleicht noch nie etwas gehört haben von Piquet Asyl, ein bisschen einen Einblick zu erhalten in die Arbeit, die ihr zwei macht, die sehr wichtige Arbeit. Und ich denke, damit beginnen wir auch gleich. Vielleicht wollt ihr kurz uns einen kleinen Einblick geben, was ist Piquet d'Asyl, vielleicht auch so, wie seid ihr organisiert?
Genau, wir sind ein Verein. Piquet d'Asyl ist ein Verein, der, wie du schon erwähnt hast, unabhängige Rechtsberatung bietet für Menschen mit negativen Asylentscheid oder sogenannten Nicht-Eintretensentscheid, den man auch kennt als Dublin-Entscheid. Wir sind eigentlich so eine Anlaufstelle und beraten Personen direkt in unserem Büro, also persönlich und mit unabhängig meinen wir eigentlich so, also vom Staat unabhängig, also jetzt nicht politisch unabhängig, sondern also parteipolitisch natürlich auch unabhängig, aber genau, also eine nichtstaatliche Stelle, die auch eine Zweitmeinung zu den Entscheiden, die sie halt von staatlicher Seite erhalten, geben und gegebenenfalls auch Beschwerden schreibt.
So, es ist, ich weiß nicht, vielleicht kennen die ZuhörerInnen ja auch so andere Organisationen wie Asylex oder irgendwie, oder zum Beispiel auch Freiplatzaktion, so, wo ordnet ihr euch ein bei all den Orgas und Hilfestellungen, die es schon gibt?
Ja, wir sind gegründet worden eigentlich von einem Zusammenschluss, nämlich vom Bündnis Unabhängiger Rechtsarbeit und von vielen verschiedenen Organisationen, die sich im Rahmen des neu strukturierten Verfahrens 2019 überlegt haben, dass man, ja, erstmal haben die sich zusammengetan, Asylex, Freiplatzaktion Zürich, Freiplatzaktion Basel, haben geschaut, was für Auswirkungen hat dieses neue Verfahren auf ihre Fälle, verspricht es wirklich, was es, also hält es wirklich, was es verspricht, nämlich dass jetzt die Entscheide viel, viel besser werden, wo jetzt ja eine Rechtsvertretung im Asylverfahren schon staatlich organisiert eigentlich den Menschen zur Seite gestellt wird. Es hat dann zunächst ein Pilotprojekt in Zürich gegeben mit dem Piquet Asyl, wo geschaut wurde, wenn die Rechtsvertretung im Bundesasylzentrum das Mandat niederlegt, weil sie nichts mehr machen möchte, dass dann alle Menschen zu dem Piquet Asyl gekommen sind. Und das hat sehr gut funktioniert. Es sind sehr, sehr viele Menschen in Zürich dann zu der Beratungsstelle gekommen. Dann haben sich wiederum diese ganzen Organisationen, also Freiplatzaktion Zürich, Basel, Solidetz, Bern, DJS und Asylex zusammengeschlossen und haben einen Verein gegründet, damit wir auf nationaler Ebene arbeiten können. Und jetzt sind wir in der Nordwestschweiz und in Zürich tätig. Es war auch mal vorgesehen, dass wir uns noch weiter ausweiten, also noch nach Bern oder in andere Teile der Schweiz kommen. Aber wir haben so viele Anfragen, dass das im Moment nicht möglich ist. Und die genaue Aufteilung ist dann so, dass wir, dass erstmal alle Menschen, die einen negativen Asylentscheid haben, wo die Rechtsvertretung nichts mehr macht, die werden an uns weiterverwiesen, direkt von der Rechtsvertretung. Wir schauen uns jeden Entscheid an, geben eine kleine Einschätzung dazu ab und wenn wir finden, hey, da muss auf jeden Fall eine Anwältin was machen, dann geben wir das an die Freiplatzaktion weiter, jeweils in Basel oder Zürich. Und genau, Asylex unterstützt auch immer ein bisschen. Die Aufteilung ist tendenziell so, dass wir unsere Asylregion machen und Asylex macht den Rest der Schweiz. Und die Entscheide, wo wir denken, okay, da kann man rechtlich nicht mehr viel machen, aber die Leute müssen unbedingt begleitet werden, beraten werden, die laden wir alle zu uns zu einem Beratungsgespräch ein und entweder sprechen wir mit ihnen oder Freiwillige, die auch mit uns arbeiten, genau, sprechen mit ihnen, erklären das System und genau.
Das heißt, es gibt eigentlich so eine recht gute Vernetzung und Zusammenarbeit dieser verschiedenen, ich wusste das nicht und das ist natürlich irgendwie auch mega, also ich denke, das macht halt auch mega Sinn für die Nachhaltigkeit der mega wichtigen Arbeit, die ihr ja leistet. Vielleicht jetzt im Allgemeinen wollen wir ein bisschen auf die so praktische Arbeit zu sprechen kommen, wie so, was ihr so macht spezifisch und auch jetzt zum Beispiel bei Asylex sind ja viele oder vor allem oder nur wirklich JuristInnen. Wie sieht das bei euch aus im Team? Was habt ihr für Voraussetzungen?
Also derzeit ist es so, dass ich die einzige Juristin im Team bin. Ich mache deshalb vor allem die komplexeren Sachen und stehe für Fragen immer zur Seite und bereit. Und bei den Asylex ist es tatsächlich so, dass die meisten Menschen einen juristischen Hintergrund haben und die natürlich auch viele Sachen vor allem aus einer rechtlichen Perspektive betrachten und wir eher so die Beratungsstelle sind, die sich als eine Sozialberatung versteht und die wirklich für alle möglichen Fragen offen ist, für vor allem Unterbringung, medizinische Probleme. Genau, also wer bei uns arbeitet, die meisten Menschen haben keinen juristischen Hintergrund, auch zum Teil die Praktikantinnen natürlich auch, aber es geht vor allem darum, dass man irgendwie mit den Menschen in Beratungsgesprächen umgehen kann und irgendwie zur Seite stehen kann und ein offenes Ohr hat.
Genau, unsere Hintergründe kommen eigentlich eher so ein bisschen aus den Sozialwissenschaften und ich denke, die Sozialkompetenz ist halt auch eigentlich zentral in dieser Arbeit, wo wir sehr stark wirklich so im Austausch mit den Menschen und in Kontakt mit den Menschen sind. Und eben diesen so ein bisschen umfänglichen oder ganzheitlichen Ansatz auch verfolgen in unserer Beratung.
Mhm. Das habe ich auch mitgenommen so aus der Veranstaltung im letzten Jahr, dass ihr ja wirklich auch intensive oder längere Beziehungen pflegt zum Teil mit Menschen, die zu euch kommen. Wollt ihr da noch etwas ein bisschen erzählen dazu? So, wie arbeitet ihr mit den Menschen? Wie geht das? Also kommen sie auf euch zu und was sind dann irgendwie was ist so die Vorangehensweise?
Ja, das ist noch ein großer Unterschied zu den anderen Organisationen, die ja eben vor allem auf dieser rechtlichen Arbeit basieren, dass eben wir versuchen, eigentlich eine langfristige Begleitung sicherzustellen, indem wir immer über WhatsApp erreichbar sind, indem die Menschen immer zu uns kommen können und indem wir auch eigentlich mitbekommen, wenn die betroffenen Personen ausgeschafft werden, dann versuchen wir ihnen irgendwie zum Beispiel in Kroatien irgendwie eine Stelle zu suchen, die sie irgendwie wieder unterstützen kann oder andere Aktivistinnen zu finden, die da irgendwie medizinische Versorgung, was auch immer leisten können. Und auch sonst, wenn irgendwelche anderen Sachen kommen, sind wir ansprechbar dafür. Also wir haben eben gerade nicht diesen rechtlichen Fokus, sondern eine langfristige Begleitung und versuchen wirklich mit den Menschen möglichst lange in Kontakt zu bleiben und auch immer wieder nachzufragen, hey, wie geht's dir? Gibt es irgendwas Neues? Hast du mal einen Brief bekommen oder sowas? Genau.
Ja, und ich glaube, also diese niederschwellige oder das niederschwellige Element ist schon sehr zentral. Also wir hatten kürzlich auch so eine interne Umstrukturierung beim PIKE und da haben wir so gebrainstormt, was ist uns wichtig am Projekt oder wo sehen wir auch irgendwie eine Notwendigkeit des Projekts und dieses niederschwellige Angebot auch eben gerade, dass Personen über WhatsApp mit uns in Kontakt kommen können, also das erste Mal, aber auch langfristig eben dort immer wieder ihre rechtlichen oder auch sonstigen Fragen halt platzieren können und von uns eigentlich innerhalb eines Tages meistens Antwort erhalten, ist schon so ein sehr wichtiges, also Kernelement eigentlich auch unserer Arbeit und auch der Grund, wieso wirklich viele Leute dieses Angebot wahrnehmen. So. Weil, also ich meine eben, gerade wenn irgendwie ein behördlicher Brief kommt und die Person ja meistens nicht einmal die Sprache versteht, aber dann auch den Kontext irgendwie nicht einordnen kann, für sowas bräuchte die Person ja dann eine Anwältin oder müsste wie eine Sitzung mit einer Anwältin irgendwie vereinbaren und bei uns ist es halt alles per WhatsApp sehr zugänglich und rasch eigentlich so erreichbar.
Und dann so konkret, also ist viel eigentlich so Vernetzung so Teil eurer Arbeit, also wie weiterleiten an andere Stellen oder wie sieht es so konkret aus oder auch vielleicht, was sind so Folgen, die ihr wie hattet mit eurer Arbeit oder was, ja, wie sieht das so aus, um sich da ein bisschen ein Bild machen zu können?
Ja, also es ist generell sehr schwierig, weiter zu vernetzen, weil wir, wie wir schon gesagt haben, eigentlich so die letzte Anlaufstelle sind. Die Menschen, wo alle anderen Rechtsberatungsstellen sagen, wir machen nichts mehr, die kommen zu uns. Das heißt, mit weiter vernetzen ist sehr, sehr schwierig. Wir versuchen manchmal noch irgendwie eine psychologische Anbindung zu bekommen, aber das ist auch extrem schwer in der Schweiz momentan. Deshalb landen die Menschen wirklich bei uns und wir versuchen sie so gut es geht, was in unseren Möglichkeiten liegt, zu beraten.
Und ich finde es aber schon auch noch wichtig, hierzu zu sagen, also einerseits ja, die Situation ist oft prekär, die Situation der Menschen und deswegen auch dementsprechend aussichtslos auf rechtlicher Ebene. Aber natürlich sind wir auch selber also aktivistisch, haben einen aktivistischen Anspruch und sind auch gut vernetzt, vor allem jetzt im Kanton Zürich in aktivistischen Kreisen und deswegen gibt es schon immer wieder dann so kleine Anknüpfungspunkte zu Gruppierungen, die irgendwie Camps, also Besuchsgruppen sind in Camps und so weiter. Also da sind wir schon sehr gut vernetzt und machen das auch wirklich so systematisch, dass wir nie eigentlich immer versuchen, den Menschen irgendwie noch etwas an die Hand zu geben.
Und jetzt vielleicht, also mega spannend auch, was ihr alles erzählt. Deswegen lohnt es sich auch, sicher an die kommende Veranstaltung zu gehen, die ihr mitorganisiert oder wie ein Teil davon seid. Die ist am 14. Februar um 19 Uhr beim Hirschengraben 86 im Kreis 1. Aber wollt ihr uns vielleicht noch einen kurzen Vorblick geben, um was es die Veranstaltung hat, den Titel Asylverfahren in der Schweiz oder das Asylsystem in der Schweiz, irgendwie so. Ihr werdet es in der Agenda hören. Genau, so um was es genau da geht oder was so ja, der Fokus ist der Veranstaltung.
Ja, wir kriegen ja in unserer Arbeit sehr, sehr viele Dinge mit. Wir haben sehr, sehr viele Personen, die in schwierigen Situationen sind und die vor allem das Asylverfahren durchlaufen haben. Und deshalb setzen wir uns sehr, sehr viel auch mit dem, natürlich mit dem Asylverfahren auseinander und überlegen, ist es sinnvoll gestaltet, so wie es ist oder nicht. Und dazu haben wir eine Veranstaltung vorbereitet, in der wir so schauen, welche Ziele hat denn das neu strukturierte Asylverfahren und hält es, was es verspricht. Und hierzu haben wir vor allem vor, ganz viele Einzelfälle von uns zu zeigen. Wir sind nämlich gleichzeitig auch eine Monitoringstelle. Wir wollen versuchen, alle möglichen Menschen, die erstens an die Öffentlichkeit treten möchten, die versuchen wir, so gut es geht, zu unterstützen und sie mit Journalistinnen zu vernetzen oder so. Aber wir kriegen einfach sehr, sehr viel mit, haben sehr, sehr viel Einblick in, was so schief läuft, was vielleicht auch einfach diese Blackbox Asylverfahren ist, in die eigentlich keine Person richtig reinschauen kann, weil eben nach dem ablehnenden Entscheid die Rechtsvertretung halt nichts mehr macht. Und ja, da werden wir ein bisschen Einzelfälle zeigen, Probleme aufzeigen und vor allem auch ins Gespräch kommen mit dem Publikum, falls es irgendwelche Fragen gibt. Aber es geht vor allem wirklich um systemische Schwachstellen im Asylverfahren.
Und natürlich freuen wir uns über jede Person, die auftaucht und auch mit uns ins Gespräch kommen möchte oder sich informieren möchte. So.
Unbedingt, ja. Und ich denke, so also für mich war es auch wirklich mega fest so Aufklärungsarbeit, die ihr leistet. Also irgendwie Informationen, die wirklich schwierig sind, sich das anzueignen oder sich da weiterbilden zu können. Und für das ist das wirklich super. Ich empfehle es mega, mega fest.
Gleich hierzu, also genau, jetzt als Teil dieser Umstrukturierung, die ich zuvor schon erwähnt habe, ein wichtiger Teil davon ist eben, dass wir mehr oder systematischer diesen Monitoring-Ansatz eigentlich verfolgen möchten, weil wir doch, wie Laura schon erwähnt hat, eben mit sehr vielen Personen in Kontakt sind und deswegen einen breiten Einblick auch haben in die verschiedenen Missstände wie Unterbringung, gesundheitliche Versorgung und mangelhafte gesundheitliche Versorgung.
Mit Monitoring meint ihr, könnt ihr das nochmals ein bisschen genauer
Ja, genau. Also Monitoring klingt so irgendwie so fachtechnisch, aber es geht eigentlich darum, dass wir systematisch Informationen erfassen und dann auch aufbereiten in verschiedenen, auf verschiedene Art und Weise, möchten über die Situation der Personen im Asylverfahren, also eigentlich in der Illegalität, also nach ihrem negativen Entscheid. Also uns ist da, wir sehen es halt wie auch als Teil unserer Arbeit, nicht nur diese Beratungstätigkeit zu machen, die ja auch ein bisschen einen systemerhaltenden Charakter hat, oder? Also da sehen wir auch, dass wir eigentlich Aufgaben übernehmen, die wir finden sollten, eigentlich staatlich in einem Asylsystem organisiert sein. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir einen systemkritischen Ansatz natürlich verfolgen und das irgendwie auch unter die Leute bringen und einerseits eben Sensibilisierungsarbeit, aber auch wirklich unsere systemkritischen Analysen und die politische Einordnung auch eben von strukturellen Missständen in diesem System. So. Teil von diesem Monitoring ist eben auch, dass wir jetzt zweimal pro Jahr versuchen wollen, einen Fachbericht zu einem spezifischen Thema zu publizieren, wie das.
Teil der Problematik ist nämlich auch, dass gerade im Asylbereich nicht nur auf der legislativen Ebene, also auf der gesetzgeberischen Ebene, dass es natürlich immer wieder zu Verschärfungen kommt. Das kann man ja jetzt zum Beispiel auch bei dem EU-Asylpakt sehen, sondern auch bei das Bundesverwaltungsgericht. Das hat eine extrem restriktive Richtung und Struktur und die Entscheide werden aus unserer Sicht immer schlimmer. Und deshalb ist es häufig so, dass Dinge, die passieren, die wir als völlig unzumutbar einschätzen, dass die einfach rechtlich legitimiert werden vom Bundesverwaltungsgericht und man deshalb auf der rechtlichen Ebene gar nichts mehr machen kann. Und wir eben deshalb unseren Schwerpunkt zwar immer noch auf dem rechtlichen, wir sind leider Teil des Systems, wir basieren immer noch auf den rechtlichen Vorgegebenheiten, aber ja, wir möchten einfach jetzt mehr, noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen und eben dann die Stimmung in der Bevölkerung vielleicht eher ändern, um eben auf gesetzgeberischer Ebene vielleicht irgendwann was zu erreichen, damit wir eben nicht nur an diesem restriktiven Bundesverwaltungsgericht immer wieder abprallen, sozusagen.
Mhm. Ihr schreibt ja auch auf eurer Webseite ein Erfolgsrezept, das ich selbst abschaffen will. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Genau. Was wir gerne machen hier im LoRa, wenn wir so Interviews führen, ist so irgendwie auch noch so eine kleine Insel schaffen, so eine kraftschöpfende Insel, weil Aktivismus oft einfach auch ein bisschen den letzten Nerv einem raubt irgendwie. Und da wollte ich fragen, was bekräftigt euch, woraus schöpft ihr Energie? Habt ihr da was irgendwie, wie schafft ihr es, gerade in diesem mega anstrengenden, mega systemabhängigen Bereich trotzdem so viel widerständige Kraft hereinzubringen und euren Aktivismus weiterzuführen?
Für mich persönlich, ich finde, es war einfach mega zentral, oder es ist mega zentral, in einem guten Team zu sein, mit guten Menschen und diese Austauschmöglichkeit zu haben, diese Wut irgendwie zu teilen, diese Frustration zu teilen, ja, und auch also den verschiedenen Menschen, denen man auch begegnet im Rahmen solcher Arbeit, die sich auf verschiedenste Art und Weise irgendwie wehren oder Widerstand leisten. Und ich finde das schon auch immer wieder inspirierend zwischen den doch auch sehr zynischen Momenten, so, die in dieser Arbeit sicher auch Teil davon sind.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also mir hat es auch immer, egal wann, in der aktivistischen Arbeit was gebracht, in einem guten Team zu arbeiten und sich austauschen zu können. Und gerade auch, weil wir in einem extrem frustrierenden Feld arbeiten, in dem wir immer wieder mit ganz schlimmen Geschichten konfrontiert sind und eben auch total ohnmächtig sind, weil wir nichts daran ändern können, sich dann austauschen zu können und zu sagen, hey, ich hatte gerade ein ganz schlimmes Gespräch, mir geht's jetzt nicht gut, und da irgendwie jemanden zu haben, der das versteht und eine Person, mit der man drüber sprechen kann, ist einfach sehr, sehr hilfreich. Und für mich persönlich bringt es auch sehr viel, einfach diesen politischen Anspruch hinter der Arbeit zu haben und zu wissen, hey, wir versuchen das an die Öffentlichkeit zu bringen, wir versuchen irgendwas zu ändern am System. Und nicht das Klein-Klein, nur Einzelfallarbeit irgendwie, was natürlich auch wichtig ist und den Einzelpersonen sehr viel bringen kann, aber dass man das irgendwie in einem größeren politischen Kontext noch sieht und sich noch anders engagiert. Und eben zum Beispiel heute wurde gerade eine Frau ausgeschafft, gestern, mit der wir ganz lange in Kontakt waren, und das war eine ganz, ganz schlimme Ausschaffung. Und dann zu wissen, hey, okay, ich hab jetzt zumindest 2-3 Journalistinnen, die ich anrufen könnte, die dann da bereit wären, über den Fall zu schreiben, wenn das die Frau natürlich möchte, und irgendwie zu schauen, wie kann man sie noch weiter unterstützen und da irgendwie das Netzwerk zu haben und zu merken, hey, es gibt noch ganz viele andere Menschen, die das genauso scheiße finden. Das bringt mir persönlich mega viel. Ja. Also wenn ihr Menschen kennt oder selbst betroffen seid und irgendwie eine Art von negativem Asylentscheid bekommen hat, auch wenn es schon länger her ist, und Fragen dazu habt, könnt ihr gerne die Menschen an uns verweisen oder selbst zu uns kommen. Jede Person bekommt bei uns ein Beratungsgespräch, und wir versuchen auch, Dolmetscherinnen zu organisieren, wobei es natürlich am besten ist, wenn ihr gleich jemanden mitbringen könnt.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmals und fürs Zuhören, und wir erwarten euch nächste Woche. Ich weiß jetzt den Tag
wieder nicht. Am 14.02.
Scheiß auf Valentinstag.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen.
Aktivitäten.
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
Dann kommen wir jetzt zur Agenda, und mit dem ersten Punkt: am 10.02. am Samstag wird um 17 Uhr eine Kundgebung am Bahnhof Widikon stattfinden. Die Allianz gegen Racial Profiling lädt dazu ein. Der Protest findet in Solidarität mit Wilson A. und dem Kampf um Gerechtigkeit statt. Die Allianz gegen Racial Profiling schreibt dazu, Zitat, gemeinsam gegen Racial Profiling, Rassismus und Polizeigewalt, Zitat Ende. Kommt also in Scharen und schreibt euch auch noch den 15.02. in die Agenda ein, denn an diesem Datum gehen solidarische Menschen gemeinsam zum Prozess. Der Prozess findet um 9.15 Uhr beim Obergericht in Zürich statt.
Und weiter geht es mit unserer Agenda am 13. Februar im Lotta in Basel. Von Lotta Basel gibt es einen Input und eine anschließende Diskussion rund um Erinnerung, Widerstand und faschistische Verstrickungen im Staat.
Also das ist die Veranstaltung, die wir vorhin schon im Kontext zu den NSU, also NSU-Komplex zerschlagen oder so heißt die Veranstaltung, und sie werden eben mit einer Person sprechen und auch eben Hanau ansprechen etc.
Genau, und wie wir schon am Anfang der Sendung dann gesagt haben, findet die Veranstaltung im Casco statt um 9 Uhr, spezifischer im Raum Wartek. Das ist am Burgweg 15 in Basel. Und ich mache gleich weiter, nämlich am 14.02. habt ihr jetzt auch ausführlich ein Interview gehört, aber noch einmal 14.02. Valentinstag, 19 Uhr beim Hirschengraben 86. Das Asylverfahren in der Schweiz geht dahin von Piket Asyl. Wird sicher sehr informativ.
Genau, und am 17.02., das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, also dem Samstag in einer Woche, finden gleich zwei große Demonstrationen statt, nicht in der Schweiz jedoch. Einerseits für die Freilassung von Abdullah Öcalan in Köln und andererseits in Hanau in Gedenken an Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpacz, Kaloyan Velkov und Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. Falls es euch also möglich ist, an eine der beiden Demonstrationen zu gehen, schreibt es euch unbedingt in die Agenda und organisiert Banden, um gemeinsam dahin zu reisen für die Demonstrationen. Wir werden auch sicher in den kommenden Sendungen eben nochmal von den Demonstrationen berichten. Falls ihr selbst dann nicht teilnehmen könnt, hoffen wir auch Reden von den einzelnen Demonstrationen mitbringen zu können für hier in Slora.
Und jetzt sagen wir Ciao. Nochmals danke an Laura und Lara, dass ihr vorbeigekommen seid. Mega cool. Ich habe mir noch ein Lied herausgesucht.
Cute, ich bin gespannt.
Das würde ich gerne hören. Ein bisschen mein Sommer-Jam. Und einfach ein gutes Lied. Danke fürs Zuhören.
Ja, schön, habt ihr zugehört. Bis nächste Woche oder so. Bisous.
Du bist ein Vogel, du liebst es zu fliegen. Ich bin das Meer und ich liebe die Tiefen. Kannst nicht auf mir landen, dort wirst du zerfallen. Deine Flügel auf nie und nimmer entfalten. Ich komm nie höher als ein paar Meter. Der Horizont spiegelt sich mir nur wieder. Dünne Schichten, bevor wir uns berühren. Sag, kannst du mich schon spüren? Und ich wette, Linie ziehen Kreis um mich. Als waren es Raupen und kreist um mich. Gehören wir zusammen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich's wissen, wenn die Zeit mit mir spricht. Der Mond in Routine zieht Ebbe und Flut. Ein Tag lang ist Trauer, am anderen der Mut. Vielleicht ist es von dir auf mich, Piraten ändern die Segel. Dann ist mein Gemüt Angst für Kapitäne. Nachts ist meine Ruhe, wenn die